Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Mein Gesprächspartner ist heute Morgen Stefan Bauberger, Physiker, Philosoph, Jesuitenpater, Zen-Meister. Schönen guten Morgen.
Danke sehr, auch guten Morgen.
Die Physik, die Philosophie, das Christentum, der Buddhismus, also zumindest mal auf den ersten Blick scheint das nicht unbedingt in allen Teilen völlig barrierefrei zusammenzupassen. Wann kommt sich der Physiker beispielsweise mit dem Jesuitenpater auch mal ins Gehege?
Ich würde mal so sagen, es gibt teilweise in Teilen der Kirche einfach andere Kulturen als in den Naturwissenschaften. Da kann sich's ins Gehege kommen. Ansonsten kommt sich's für mich innerlich nicht ins Gehege, diese beiden Seiten. Es geht um die Suche nach der Wahrheit. Und Physik sucht nach der Wahrheit und das hat keinen Konflikt zur Religion.
Das heißt also, es passiert nicht, dass jetzt mal der religiöse Mensch in Ihnen den Naturwissenschaftler in Ihnen be- oder auch gar hinterfragt oder umgekehrt?
Doch, natürlich. Das ist ja genau das Interessante, dass sich das gegenseitig befragt. Das ist ein sehr guter Ausdruck. Es befragt sich gegenseitig und dadurch werden auch beide Seiten ein bisschen klarer. Es gibt so eine Auffassung von Naturwissenschaft, die tatsächlich im Widerspruch zur Religion steht, nämlich dass man denkt, dass nur die Naturwissenschaft wirkliche Erkenntnis liefern kann. Natürlich meine religiöse Seite stellt das in Frage und ich kann das Ganze aber dann auch von der naturwissenschaftlichen oder eigentlich von der philosophischen Seite her dann auch sehr gut begründen, dass das so einfach nicht ist, sondern dass Naturwissenschaft die Wirklichkeit nur in einer bestimmten Perspektive, in einer bestimmten Weise erkennen kann, die immer noch Raum lässt für andere, eigentlich sogar wichtigere Perspektiven.
Es zog Sie, habe ich gelesen, Herr Bauberger, schon sehr jung zu den Jesuiten. Wer oder was zog da?
Als Jugendlicher habe ich ein bisschen meine Heimat neben Familie und Schule in einem Jugendzentrum gefunden, das von Jesuiten geleitet wurde. Ich habe dadurch eben Kontakt zu Jesuiten gefunden. Ich habe übrigens auch dadurch schon sehr früh zur Meditation gefunden. Und diese Kontakte also haben dann auch dazu geführt, dass ich später, als ich halt überlegt habe, was mache ich aus meinem Leben, erschien mir das attraktiv, dann Jesuit zu werden.
Was war daran attraktiv? War das eine große, relativ frühe religiöse Sehnsucht?
Ja, es war eine große religiöse Sehnsucht tatsächlich. Und es war gleichzeitig auch so mein Wunsch, aus meinem Leben was Sinnvolles zu machen. Ich war halt auch so einer dieser rebellischen Jugendlichen damals in den 70er Jahren. Es hieß für mich damals auch, mich nicht einfach einzugliedern in die Gesellschaft, so wie sie halt läuft. Und ich hatte den Eindruck, ich kann das beides sehr gut verbinden, wenn ich Jesuit werde. Also sowohl diese tiefe religiöse Sehnsucht, als auch mein Leben, auf meinem Leben was Sinnvolles zu machen.
Sie sind dann 1981, wenn ich richtig gerechnet habe, mit 21, tatsächlich in den katholischen Jesuitenorden eingetreten. Da waren Sie noch ziemlich jung und Sie haben ja mit diesem Eintritt in den Orden auch beschlossen, auf eine ganze Menge zu verzichten. Auf eine Liebesbeziehung, jedenfalls als Paarbeziehung, auf Sexualität, auf Kinder. Und Sie waren sich immer sicher, dass das Ihr Weg ist?
Ich war mir nicht immer sicher, dass das mein Weg ist. Ich würde auch, wenn jemand eintritt und sagt, er war sich immer sicher, dass das ein Weg ist, hätte ich meine großen Zweifel, ob dann etwas unterdrückt wird. Also ich musste mir schon immer wieder von Neuem auch versichern und bin da durch Krisen gegangen, musste immer wieder von Neuem meine Sicherheit gewinnen, dass es tatsächlich der richtige Weg ist für mich.
Und was war so eine Krise? Haben Sie da tatsächlich dann sozusagen an einer Kreuzung mal gestanden in Ihrem Leben und gedacht, jetzt biege ich anders ab?
Es gab zum Beispiel Krisen mit großer Einsamkeit, wo ich den Eindruck hatte, ich finde nicht genügend Gemeinschaft innerhalb des Jesuitenordens, wo ich dann überlegt habe, ob ich nicht doch halt nach einer Partnerschaft suche. Aber letztlich habe ich mich dann doch immer wieder auch für den Orden entschieden.
Es ist so, habe ich gelesen, dass ein Jesuit während seiner Ausbildungszeit mindestens 2 Jahre lang auch ganz praktisch notleidenden Menschen helfen muss. Was haben Sie in diesen 2 Jahren gemacht?
Ich war in einem Flüchtlingslager für vietnamesische Boat People in Malaysia damals.
Und wie haben Sie das erlebt, das ganze geballte Elend?
Es war eine sehr, sehr intensive Zeit für mich, auch eine sehr prägende Zeit. Das Abenteuerliche war schon, einfach in so eine ganz fremde Kultur zu kommen. Also das Flüchtlingslager war auf einer Insel. Es gab ja damals kein Internet, es gab dort auch kein Telefon. Briefe haben mehrere Wochen gedauert. Also ich war sehr, sehr dort eingebunden in diese Situation. Dann diese vietnamesische Kultur und natürlich auch das Elend der Flüchtlinge oder die Not der Flüchtlinge. Wobei inmitten dieses Elends auch ganz viel Hoffnung, muss man sagen. Also die Flüchtlinge kamen ja auf der Suche nach einem besseren Leben und waren gleichzeitig eben auch sehr hoffnungsvoll und sehr positiv dem Leben gegenüber.
Und hat da das Religiöse möglicherweise eine untergeordnete Rolle gespielt, weil es da tatsächlich erstmal ging um Angst, Hunger, um katastrophale Lebensbedingungen?
Also die Lebensbedingungen waren im Lager nicht katastrophal, das kann man nicht sagen. Das war von der UNO geleitet, dieses Lager. Und die haben schon dafür gesorgt, dass keiner ernsthaft gehungert hat und es hatten alle ein Dach über dem Kopf und so weiter. Elend war zum Teil die Sorge, wann kriegt man endlich Asyl? Und teilweise waren auch Flüchtlinge sehr traumatisiert von den Bootsreisen. Also die UNO hat damals geschätzt, dass ein Viertel auf der Reise ums Leben kommt. Die Flüchtlinge selber haben geschätzt, dass die Hälfte ums Leben kommt. Das waren teilweise Boote, die einfach am Meer verloren gegangen sind oder teilweise auch Piratenüberfälle. Die waren besonders brutal, diese Piratenüberfälle. Diese Traumatisierung, die war immer so ein bisschen auch unausgesprochen in der Luft im Lager.
Was hat das mit Ihnen gemacht, das so zu erleben? Was haben Sie mitgenommen aus dem Malaysia im Flüchtlingscamp?
Gut, ich habe mitgenommen, erst einmal, dass ich sehr, sehr freundlich und menschlich aufgenommen worden bin von den Flüchtlingen. Ich kam als Christ, als Ordensmann und die meisten der Flüchtlinge waren Buddhisten. Die haben mich als Mönch aufgenommen und als Mönch respektiert und haben von mir auch erwartet, dass ich als Mönch lebe. Also sind mir als religiöser Respektsperson begegnet. Das fand ich sehr, doch eindrücklich auch. Hat auch so meinen Bezug zu anderen Religionen damals neu geprägt. Aber vor allem habe ich halt diese ganz große Menschlichkeit mitgenommen und ich hatte sehr viel Verantwortung. Ich war verantwortlich für mehr als 400 Kinder und Jugendliche, die ohne Begleitung im Lager waren, also die Sozialarbeit für die zu organisieren, was genau genommen eine ziemliche Überforderung war, aber irgendwie habe ich es halt hingekriegt, weil ich auch sehr gute Mitarbeiter unter den Flüchtlingen selber hatte.
Sie waren ja auch noch sehr, sehr jung damals.
Ja, ich war noch ziemlich jung, ja.
Sie haben Philosophie dann studiert, danach Theologie und anschließend auch noch Physik, haben da auch promoviert.
Ja, ja.
Der Weg von der Metaphysik zur Physik war ein ganz logischer, schlüssiger für Sie?
Naja, ich würde mal so sagen, ich habe erst Philosophie studiert, ja. Zur Theologie gehört es, dass man erst mal Philosophie studiert. Da hatte ich den Eindruck, das passt eigentlich sehr gut, hat mir auch geholfen, ein bisschen mein Denken besser zu verstehen. Als ich Theologie studiert habe, kam ich insgesamt auch gut zurecht im Studium, aber ich habe gemerkt, dass ich doch Physiker bin, ja, oder dass ich Naturwissenschaftler bin. Also das theologische Denken ist mir in vieler Hinsicht fremd geblieben. Nicht Religion, also ich würde das ziemlich strikt unterscheiden, theologisches Denken und religiöses Denken. Ich beherrscht dieses Denken, ich kann damit ganz gut umgehen, aber ich merke das so von der Denkweise her, bin ich einfach sehr stark naturwissenschaftlich geprägt. Also ich habe mich dann in der Physik, was das Studium angeht, sehr viel wohler gefühlt, obwohl das sehr, sehr fordernd war, dann das Physikstudium.
Reden wir, Herr Bauberger, über so etwas Einfaches und zugleich Kompliziertes und Vielschichtiges wie Glück. Sie haben über das Thema ein ganzes Buch geschrieben, Sie sind, wenn ich es richtig gelesen habe, in diesem Jahr 60 geworden. Und da wirft man ja schon mal ab und zu so einen Blick zurück in den Rückspiegel, guckt auf sein Leben. Würden Sie von sich selber sagen, Sie waren und Sie sind ein glücklicher Mensch?
Also ich würde sagen, ich war nicht immer ein glücklicher Mensch. Sogar lange Zeiten in meinem Leben war ich nicht wirklich glücklich. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt schon ein glücklicher Mensch bin.
Und warum waren Sie nicht glücklich?
Das ist schwer zu sagen, ja. Ich würde so sagen, glücklich bin ich jetzt, weil ich irgendwo ja, meinen Zugang zu Gott gefunden habe oder meinen Zugang zum Absoluten. Wenn man das so sagt, ist es ziemlich platt, weil sowas ist nie etwas, was man endgültig gefunden hat, sondern das ist eigentlich immer eine weitere Suche, diese religiöse Suche. Aber das war für mich immer irgendwo meine tiefste Sehnsucht und ich würde sagen, je mehr sich das erfüllt hat, umso glücklicher bin ich auch geworden in meinem Leben.
Das Buch heißt Glück ohne Ratgeber, eine Philosophie des Gelingens. Dann ist das ein Ratgeber, der keiner sein will?
Genau.
Genau das?
Ja, genau. Also ich sage ganz radikal, es gibt viele Dinge, die dazu beitragen, glücklich zu werden. Der wichtigste Beitrag, den man so irgendwie messen kann, ist stabile, gute, glückliche Beziehungen zu haben. Nicht viele, das ist überhaupt nicht wichtig, aber Beziehungen, auf die man sich verlassen kann, wo man vertrauen kann. Das ist das eine. Das andere, wenn ich sage, die religiöse Suche oder das, die Religion erschließt das Glück, das ist eigentlich meine Hauptthese, das lässt sich nicht so richtig fassen als Ratgeber. Das ist irgendwo jenseits von dem, was man so planen und machen kann. Ich unterscheide auch ein bisschen zwischen Religion und Spiritualität. Also noch vor einigen Jahren habe ich gern von Spiritualität gesprochen, weil es ein bisschen weicher klingt und ein bisschen moderner klingt und nicht so festgefahren wie Religion. Inzwischen bin ich eher skeptisch, von Spiritualität zu sprechen, weil Spiritualität hat sowas wie, ich tue was für mich, ich tue was für mein Wohlergehen. Und ich würde sagen, das, was auf der religiösen Suche entscheidend ist, ist, dass man gerade nicht für sich lebt, sondern dass man ja für das Große lebt, also für das Absolute, für Gott und damit auch für andere Menschen lebt. Und dass eigentlich das Glück dann etwas ist, was man also nicht irgendwie durch eine Technik erreicht, sondern etwas, was sozusagen gerade dann geschenkt wird, wenn man am wenigsten darauf bedacht ist, jetzt unbedingt nur für sich zu sorgen.
Es gibt verschiedene Kapitel in dem Buch. Eines befasst sich mit normalem Glück, ein anderes schreibt über modernes Glück, gekauftes Glück ist ein Kapitel, technisches Glück, unbegrenztes Glück. Und dann schreiben Sie irgendwo, dass das alles nicht das eigentliche Glück ist. Gibt es da so eine Hierarchie der Glücksgefühle oder des Glückhabens?
Wenn ich es mal beantworte, ausgehend von religiösen Begriffen. Ich nehme erstmal das christliche Bild. Das christliche Bild ist Jesus Christus am Kreuz. Das ist wahrlich kein glücklicher Zustand. Also er wird zu Tode gefoltert. Wenn ich mal bei buddhistischen Begriffen ansetze, eine zentrale Lehre ist die Lehre vom Nicht-Selbst. Dass man also das Selbst verwirklicht sich gerade darin, dass das Selbst ganz und gar verschwindet. Da kann man viel darüber erklären. Also da gibt es unglaubliche Missverständnisse dazu. Aber es hat auch so einen Charakter wie im sich selbst vergessen, in der völligen Hingabe. Erst da kommt eigentlich die wahre Erfüllung. Und dieses letzte Glück, um das geht und das mir eigentlich das Wichtigste ist.
Das ist das Eigentliche dann für Sie?
Ja. Mhm. Und das ist irgendwo jenseits davon, ob äußerlich Glück da ist oder nicht da ist. Also das umfasst auch den Zustand von Trauer, der ja auch zum Leben dazu gehört. Es gehört ja auch Schmerz und Trauer zum Leben dazu. Also wenn Glück nur dann da sein kann, wenn sowas nicht da ist, das ist ein schales Glück.
Kann Unglück in der Konsequenz letztendlich auch sogar Glück sein? Und zwar, Menschen schlagen doch neue Wege ein oder reißen ihr Leben komplett herum, wenn sie bestimmte Erfahrungen machen. Das sind ja selten die Glücklichen, die das tun. Also kann Unglück auch ein Impuls sein aus Ihrer Sicht für einen völlig neuen Aufbruch oder einen völligen Umbruch mit seinem Leben?
Ja, würde ich sehr bestätigen.
Haben Sie das auch so erlebt?
Habe ich auch öfter erlebt, dass ganz heftige Krisen in meinem Leben mir auch geholfen haben, irgendwie neu auf die Beine zu kommen oder mein Leben auch ein bisschen herumzudrehen. Oder auch so große Fragen, die aufgetreten sind in meinem Leben, dass mir die geholfen haben.
Schon als Jugendlicher hat sich unser heutiger Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, Stefan Bauberger, für Zen-Buddhismus interessiert. Wie und wo sind Sie erstmals mit Zen-Buddhismus, mit echtem sozusagen, in Berührung gekommen? Sie haben ja erzählt, dass Sie im Jugendzentrum schon eine erste Anmutung bekommen haben.
Damals ging es mir eigentlich gar nicht um Zen-Buddhismus, sondern mir ging es darum zu meditieren. Also ich habe gemerkt, dass Meditation, dass das zu mir gehört, zu mir passt. Oder ich würde sozusagen sagen, ich habe gemerkt, dass ich das brauche für mein Leben. Und das Ganze war dort angeleitet in der Tradition von Pater LaSalle. Das war ein Jesuit, der eben Zen-Buddhismus in Japan kennengelernt hat und auch nach Deutschland und Europa gebracht hat. Wobei für mich war das damals, das war eigentlich nicht buddhistisch, obwohl ich den Buddhismus sehr geschätzt habe, aber für mich war es einfach eine religiöse Suche und natürlich eher eine christliche Suche. Erst sehr viel später, so im Alter von 30 ungefähr, habe ich dann intensiver angefangen, Zen zu üben. Ich habe zwischendrin immer weiter meditiert, aber ich habe dann auch einen Zen-Lehrer, einen Zen-Meister gesucht. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich denke manchmal christlich und manchmal buddhistisch. Das war natürlich eine erstmal sehr verunsichernde Erfahrung.
Sie sind ja 1990 zum Priester geweiht worden. Was hat für Sie der Buddhismus, was Ihnen der Katholizismus nicht bieten kann?
Also das Entscheidende, was mir der Buddhismus geboten hat, ist diese Form der Meditation. Es gibt im Christentum auch sehr ernsthafte und sehr gute mystische Traditionen, Gebetstraditionen, die ich auch hochschätze. Aber ich habe den Eindruck, dass der Buddhismus diese Form von Meditation, die er ja auch nicht erfunden hat, die hat er übernommen aus der Tradition des Yoga, das ist 5000 Jahre alt, dass der die in sehr guter Weise kultiviert hat.
Sie haben geschrieben an irgendeiner Stelle, wer konsequent Zen übt, muss von Grund auf umgestülpt werden. Dazu gehört auch die Erschütterung der eigenen religiösen Basis. Das heißt für Sie aber auch, dass die Beschäftigung mit Zen, das Leben von Zen, Sie in Ihrem katholischen Glauben erschüttert hat?
Erschüttert hat es halt vor allem dieses Selbstverständnis, das sich gegen andere Religionen dann richtet. Die Begeisterung für Religion wird dann die Begeisterung für die eigene Religion und eine Infragestellung aller anderen Religionen. Vor allem das hat sich für mich sehr relativiert. Dadurch, dass ich gemerkt habe, ich bin irgendwo in beiden Welten dann zu Hause. Nachträglich, als ich das Ganze dann zusammensortiert habe, und ich glaube, ich habe die Gedanken des Buddhismus gründlicher studiert als die meisten westlichen Buddhisten, die sich vom Christentum abgewandt haben, um richtige Buddhisten zu sein. Also nachträglich habe ich den Eindruck, diese beiden religiösen Traditionen können eigentlich sehr gut miteinander im Gespräch sein und sich auch gegenseitig sehr gut befruchten.
Aber es ist ja nicht so, dass das immer völlig reibungslos aus Sicht der Kirche funktioniert, also Priester zu sein und gleichzeitig Zen-Lehrer. Ich hatte mal die Chance, Williges Jäger kennenzulernen. Das ist ein Mönch und Priester und Zen-Meister. Im Benediktushof war ich da mal für ein paar Tage. Inzwischen ist er gestorben, aber damals lebte er noch. Und der hat zum Beispiel von der Kirche wegen Glaubensabfalls ein Rede-, Schreib- und Auftrittsverbot erteilt bekommen und ist dann in der Folge auch von seinem Priesteramt zurückgetreten. Also so ganz reibungslos funktioniert es halt doch nicht immer.
Ich habe Glück gehabt. Es gab bei mir auch Reibungen. Es gab auch mal eine Phase, als ich eine ziemliche Reibung auch mit dem Orden hatte, also wo sogar überlegt wurde, ob ich das weitermachen darf, Zen zu unterrichten. Dann hat sich das geklärt zugunsten dessen, dass ich das weitermachen darf. Es gibt in der katholischen Tradition sehr unterschiedliche Strömungen Und es gibt auch eine gewisse Strömung, die erstmal sehr viel zulässt. Dass man sagt, erstmal vieles geschehen zu lassen und zu sagen, das wird sich dann schon aussortieren. Also
es gibt schon viele innerhalb der Kirche, die sich durchaus stoßen an der Tatsache, dass Zen eine buddhistische Form der Meditation für Christen zunehmend zu ihrer religiösen Praxis gehört.
Ja, gibt es natürlich, ja. Mit denen setze ich mich auch gern auseinander. Ich würde erstmal sagen, wenn Jesus und Buddha sich gekannt hätten, wo natürlich 500 Jahre dazwischen waren und auch viel Kilometer dazwischen waren, ich glaube, die hätten sich gut verstanden. Die Probleme, die da auftreten, das sind eher Probleme, die wir heute haben und die auch sehr viel zu tun haben mit Fragen auch der Macht. Jede Religion hat einen sehr ernsthaften und sehr guten, inspirierten Kern, wird aber dann natürlich auch zu einem Gebilde, zu einer Institution. Und dann geht es auch sehr viel auch um Machtfragen und um Angst, dass man irgendwie einen Einfluss verliert. Und natürlich ist das heutige Christentum in Europa tatsächlich in einer Situation, wo es massiv an Einfluss verliert, wo es in einer extremen Krise steckt. Gleichzeitig ist der Buddhismus eine moderne Religion, die teilweise auch, habe ich den Eindruck, unglaublich naiv vertreten wird. Und da kommen natürlich Ängste auf.
Sie leiten ein Meditationshaus im Bayerischen Wald. Wie gelingt es Ihnen, sich abzugrenzen gegen den ja schon auch wachsenden Markt, der rund um Spiritualität, um Meditation auch entsteht?
Vielleicht komme ich da nochmal zurück zu dieser Frage Religion und Spiritualität, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Ein spiritueller Mensch, der nach seiner spirituellen Selbstverwirklichung sucht, da gibt es wunderbare Meditationskurse auf Bali, in Thailand und so weiter, wo man in irrsinnig schöner Umgebung wunderbar Meditation lernen kann. Ein religiöser Mensch kann in unserer heutigen Zeit der Klimakrise sowas nicht mehr verantworten, weil Religion ist eben nicht einfach Selbstverwirklichung, sondern ist etwas, was einen ganz fordert. Und ich versuche in meinem Haus genau so ein Profil auch zu verwirklichen. Es geht bei uns eben nicht einfach um Selbstverwirklichung und wir haben auch den Vorteil, wir sind ein kleines Haus, also wir brauchen nicht große Menschenmengen anziehen. Wir suchen Leute, die wirklich sich ganz diesen Weg hingeben, die ganz und gar begeistert sind von diesem Zen-Weg, von dem religiösen Weg. Da sind Buddhisten dabei, da sind sehr viele Christen dabei.
Auch Atheisten?
Und Leute, die Atheisten, natürlich, ja, alles. Die institutionellen Grenzen spielen überhaupt keine Rolle. Wichtig ist für mich tatsächlich, wie weit Leute das Ganze ernst nehmen und wirklich auch versuchen, ja, in gewisser Weise ihr Leben einzusetzen für den Weg. Großes Ideal, ja, das in der Praxis nicht immer verwirklicht wird, aber sozusagen darauf ist bei uns alles ausgerichtet.
Sie haben ein Buch über Glück geschrieben, darüber haben wir schon geredet, Stefan Bauberger, und eins über künstliche Intelligenz, über KI. Da schreiben Sie im Vorwort, Technik und insbesondere Computer haben mich seit meiner Jugend fasziniert. Das Buch heißt, welche KI künstliche Intelligenz demokratisch gestalten. Da hat es ja in dem Bereich KI rasante Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren. Der Physiker in Ihnen ist fasziniert und der Philosoph und Theologe in Ihnen ist erschreckt?
Also als Physiker bin ich tatsächlich fasziniert, tatsächlich über diese Fortschritte, gerade weil es vorher über Jahrzehnte hin eine ziemliche Stagnation gab. Große Verheißungen, aber es ist nicht viel passiert. Also erschreckt bin ich jetzt eigentlich als Mensch, würde ich sagen. Allerdings auch fasziniert, also nicht nur erschreckt, sondern gleichzeitig fasziniert. Der Buchtitel weist ja darauf hin, dass es mir darum geht, dass man diese Entwicklungen, die da kommen, dass es darum geht, die in rechter Weise zu gestalten. Zum Beispiel kann man erwarten, dass es jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren, aber in den nächsten 20 Jahren sehr gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird, KI. Also dass neue Jobs entstehen, aber eben auch sehr viele Jobs wegfallen werden. Da ist mir wichtig aufzuzeigen, was da zu erwarten ist an Umwälzungen und dass das Ganze eben auch gestaltet werden muss von der Gesellschaft. Sonst hat zum Beispiel diese Entwicklung, die man von KI erwarten kann, und das zeige ich in meinem Buch, wird dafür sorgen, dass die soziale Schere in der Gesellschaft noch sehr viel weiter auseinandergeht, dass die Armen ärmer und die Reichen reicher werden. Das kann nicht das Ideal sein. Umgekehrt, dass Menschen stupide Arbeit abgenommen wird, das ist ja wunderbar. Also ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, das Ganze so zu gestalten, dass die guten Auswirkungen kommen, ohne dass gleichzeitig die Gesellschaft dadurch weiter aufgespalten
wird. Ja, eine ganz kleine, unbedeutende Aufgabe. Wie kann man das denn tun? Also, dass man das Positive dieser Entwicklung um die künstliche Intelligenz mitnimmt, einbaut in unsere Gesellschaft, ohne gleichzeitig das Negative, Sie haben es ja schon angesprochen, zu riskieren.
Also wie konkret, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, also wenn ich bei diesem Beispiel Arbeitsmarkt bleibe, dass es da darauf ankommt, dass wir einfach auch mutig sind, unsere ganzen Sozialsysteme neu zu denken. Ein Stichwort, das in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist bedingungsloses Grundeinkommen, was an sich auch nicht die Lösung ist. Auch das muss nochmal richtig gestaltet werden, damit es zum Guten wird. Bei vielen gehen da gleich alle roten Lichter an. Aber ich glaube, wenn so große Umwälzungen kommen, dann muss man eben auch den Mut haben, ja, zu ganz neuer Gestaltung. Es gibt da zwei Triebfedern, die wichtig sind. Das eine ist die Angst, also was jetzt zum Beispiel berechtigterweise in Zusammenhang mit der Klimakrise eine große Rolle spielt. Die Angst davor, was da auf uns zukommt. Und das andere ist aber auch die Hoffnung. Also ich glaube, es ist auch wichtig, klarzumachen, was an Hoffnung steckt, was an Positivem stecken kann in diesen Entwicklungen von KI, um dann sozusagen mit diesen beiden Bewegungen, mit Angst und mit dem Hoffnungsvollen, eine neue Gesellschaft zu gestalten. Ich ziehe natürlich große Worte und wenn man so sagen, die Politik ist immer erstmal kleinkariert, aber die Politik kann nur dann einen neuen Aufbruch produzieren, wenn dahinter irgendwelche großen Visionen auch stecken. Und um die geht es mir dann in dem Zusammenhang.
Wenn man von künstlicher Intelligenz redet, redet man ja nicht unbedingt von den knopfäugigen Robotern, die sagen, hallo, ich bin Robby, sondern es geht ja letztendlich um Systeme, um algorithmische Systeme. Was wir wissen, ist, dass die unvorstellbar, Menschen unmöglich viel Wissen speichern können, wenn sie entsprechend gefüttert werden und dann auch selbstlernend das Wissen ergänzen. Nur eines wissen sie nicht, dass sie es wissen. Glauben Sie, dass wir irgendwann eine Entwicklung bekommen, wo sich künstliche Intelligenz ihrer selbst bewusst wird?
Das glaube ich nicht. Also ich habe mich mit dem auch philosophisch viel auseinandergesetzt. Es gibt ein bisschen so eine Vorstellung in der modernen Philosophie, die fast wie ein Dogma ist, dass Geist und Bewusstsein einfach Informationsverarbeitung ist. Für mich ist das überhaupt nicht plausibel. Das ist einfach ein Dogma der Philosophie, für das ich aber sachlich überhaupt keine Plausibilität sehe. Die Analyse dessen, was künstliche Intelligenz kann und was sie macht, die führt mich eher dazu zu sagen, wir sind bewusste Wesen, als Menschen sind wir bewusste Wesen, erstmal als Lebewesen. Wir sind näher, also was unser Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein angeht, mehr verbunden mit anderen Lebewesen als mit den Maschinen.
Haben Sie zufällig mal von Frank Schätzing das Buch gelesen, Tyrannei des Schmetterlings? Da passiert genau das. Sie haben.
Ja, ja.
Und da passiert ja genau das, ne? Dass der Computer, dieses Superhirn, der irgendwann sich seiner selbst bewusst wird und irgendwann entscheidet, wenn er für die Erde etwas Gutes tun will, muss er eigentlich die Menschheit vernichten.
Ja, das, was Schätzing da skizziert, ich meine, es ist natürlich eine literarische Übertreibung, aber auf ganz lange Sicht gibt es diese Gefahr. Aber die Maschinen müssen dafür nicht selbstbewusst werden. Sie müssen einfach nur das tun oder übertrieben tun, wofür sie programmiert sind. Wenn man Maschinen darauf optimiert, für das Überleben der Biosphäre zu sorgen, dann kann natürlich tatsächlich sowas passieren, dass die auch Fehlfunktionen entwickeln und sich gegen die Menschheit wenden. Also das ist jetzt nicht eine der akuten Gefahren, die von KI ausgehen. Ich möchte sagen, auch wenn es diese Gefahr gibt, dazu müssen Maschinen kein Bewusstsein entwickeln, sondern sie müssen nur das tun, wofür sie programmiert sind. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Unterschied. Wir bauen Maschinen und auch KI ist etwas, was Menschen bauen. Und gerade deswegen ist es wichtig zu sagen, das sind Maschinen, die einen Zweck erfüllen und sie sollen so gebaut werden, dass sie einen guten Zweck erfüllen. Sie haben keinen Eigenwert, diese Maschinen.
Wenn wir, wie Sie ja im Untertitel sagen, das Ganze demokratisch gestalten sollen, diese Entwicklung, was meinen Sie damit? Also was weiß ich, eine Art TÜV für künstliche Intelligenz, ein Grundrechte-TÜV, inwieweit bestimmte Systeme die Grundrechte von Menschen auf Persönlichkeitsschutz, auf Datenschutz beispielsweise, auf Unversehrtheit sowieso berühren?
Das, was Sie jetzt ansprechen, ist das, was so meistens im Rahmen dessen betrachtet wird, wenn man sagt, wie kann man KI ethisch gestalten? Das ist eine wichtige Frage. Mir scheint, wichtiger ist auch so die Frage der gesellschaftlichen Einbindung. Also ich habe vorhin schon über die Frage des Arbeitsmarkts gesprochen. Ich nehme mal noch zwei Beispiele. Eines, das autonome Fahren, das wird kommen. Es gibt sehr gute Analysen, was die Wirkung sein wird, wenn das wirklich funktioniert. Und es wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Und man das im Rahmen des gegenwärtigen Verkehrskonzepts macht. Es wird der Individualverkehr erheblich zunehmen und der öffentliche Verkehr wird ausgedünnt. Eine solche Gesellschaft will ich nicht, aus ökologischen Gründen und aus sozialen Gründen. Also muss man die gesellschaftlichen Voraussetzungen schaffen, dass man das gleich entsprechend einbettet. Noch ein ganz krasses Beispiel, was mir sehr wichtig ist, ist die Aussicht für die Militärtechnik. In dem Krieg, den es jetzt gerade um Bergkarabach ging, der wurde, wenn ich das recht gelesen habe, über Drohnen entschieden. Killer-Drohnen, teilweise so Kamikaze-Drohnen, die einfach am Mensch explodiert sind, auf den sie zugesteuert sind. Das kann man wunderbar machen mit autonomen Waffen. Das führt zu einem apokalyptischen Szenario, jetzt nicht nur für Kriege, sondern auch für Anschläge und so weiter. In dem Rahmen, glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, dass man zu einer Regulierung kommt und dass ein öffentlicher Aufschrei rechtzeitig kommt, der sagt, das wollen wir nicht. Und man kommt zu einer internationalen Übereinkunft, um das zu regulieren.
Stefan Bauberger, Sie waren selbst an Covid-19 erkrankt, haben die Krankheit halbwegs gut überstanden, wie man hören kann, hoffentlich. Was hat die Krankheit mit Ihnen gemacht?
Also erstmal, ich bin nicht getestet worden, weil das war die Zeit im März, wo man nicht getestet wurde, wenn man nicht ins Krankenhaus gekommen ist. Aber die Anzeichen waren ziemlich klar. Es war unglaublich langwierig. Die fangen mir so ungefähr jede Grippe und Erkältung ein, die irgendwo herumschwirrt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ich solche Atembeschwerden gehabt habe und dass es so lange gedauert hat, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Also insofern schließe ich mich der allgemeinen Warnung an, auch wenn man gesund ist, ist diese Krankheit nicht harmlos.
Haben Sie trotzdem Verständnis für diejenigen Menschen, die zunehmend ihren Unmut äußern über die einschränkenden Maßnahmen?
Als nüchterner Wissenschaftler kann man ganz leicht ausrechnen, dass das Effektivste ist, kurzzeitig drastische Einschränkungen, wenn sich alle dran halten. Im Moment ist ja ein bisschen die Tendenz, jeder sucht für sich Ausreden und Schlupflöcher. Also das ist ja unglaublich, was da alles rumschwirrt an Schlupflöchern. Wenn man mal 2-3 Wochen lang wirklich durchhalten würde, drastisch alles einzuschränken, dann hätte man nachher wieder Ruhe. Also insgesamt wären die Belastungen für die Gesellschaft viel geringer. Ich fürchte, wenn man das weiterhin so dahin schleppt wie jetzt, dass man dann bis Mai, Juni, vielleicht sogar Juli Einschränkungen haben muss und das ist ja auch nicht lustig. Insofern habe ich kein Verständnis für diese Menschen.
Stefan Bauberger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke auch.